Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Ein warmer Herbsttag in Berlin. Amina El-Gouari, eine große Frau, Ende 50, führt durch die Räume des Deutschen Muslimischen Zentrums. Hinter dem Eingang befindet sich ein kleiner Gebetsplatz mit blauem Teppich und Sitzkissen. An den Wänden geometrische Motive. Sie zieht die Schuhe aus.
Ja. Und jetzt ist unser Schuh, da sollen die Schuhe rein.
Also.
So wie wir das dann immer machen. Wir stellen das dann auch dahin, aber eigentlich sollen die da rein.
Ja.
Nicht, vor den Moscheen ist das ja immer so lustig, ne? 1000 Schuhe stehen da.
Amina stellt ein anderes Paar Schuhe dazu und schiebt noch einmal nach.
Um das hier so ein bisschen alles zu ordnen, weil wir ja deutsch sind.
Sagt sie mit einem Augenzwinkern, weil Deutsche nun mal als ordnungsliebend und spießig gelten. Aber sie sagt es auch mit ein klein wenig Trotz, weil so viele ihr das Deutschsein mittlerweile absprechen.
Die Alman-Musliminnen. Warum Frauen zum Islam konvertieren. Eine Sendung von Julia Lai.
Amina wurde als Simone in Wittstock-Dosse in Brandenburg geboren. Nur ist sie eben vor knapp 20 Jahren zum Islam konvertiert. Seitdem betrachten sie manche in ihrem Heimatort nicht mehr als richtige Deutsche. Im Deutschen Muslimischen Zentrum ist das anders. Das DMZ versteht sich als Verein für alle deutschsprachigen Muslime, egal ob zugewandert oder hier geboren. Für Amina El-Gouari ist es ein zweites Zuhause. Ehrenamtlich begleitet sie hier Frauen, die zum Islam konvertieren wollen. Es gibt im Islam kein Ritual, das der Taufe entspricht, und auch keinen formalen Eintrag in einem Register. Wer dazugehören will, muss nur das islamische Glaubensbekenntnis aussprechen und zwei Zeugen mitbringen.
Und dann würde sie die Shahada, so heißt dieses Glaubensbekenntnis, erstmal auf Arabisch sagen und dann auf Deutsch wiederholen, damit sie es versteht. Auf Deutsch heißt es, ich bezeuge, dass es nur einen Gott gibt und dass der Prophet Mohammed sein Gesandter ist. Das ist die deutsche Version. Und auf Arabisch, Ashhadu Allah illallah wa ashhadu anna Muhammadan wa Rasulullah. Das sagt dann die Konvertitin, und wenn die Konvertitin das sagt, kriege ich jedes Mal Gänsehaut, weil ich dann immer an meine Konvertierung zurückdenke.
Amina selbst hat ihr Glaubensbekenntnis in Ägypten abgelegt, an der Al-Azhar, einer der ältesten islamischen Hochschulen der Welt. Im Ägyptenurlaub lernte sie die Familie eines Bekannten kennen. Die Herzlichkeit, die Ruhe, die die Familie beim Beten ausstrahlte, all das beeindruckte sie so sehr, dass sie spontan entschied, Muslimin zu werden. Es war eine Art Kurzschlussreaktion. Aber eine, die sie bis heute nicht bereut hat, fast 20 Jahre danach. Damals zitterte sie am ganzen Körper. Ein Bekannter sprach ihr die Schahada vor, übersetzte, und sie sprach die Worte nach.
Und das war für mich so ein, ich weiß nicht, so ein befreiender Moment. So. Ich habe mich so, obwohl ich aufgeregt war, so glücklich gefühlt danach. Und wie ich dann raus bin aus der Assa, da habe ich mich komplett gefühlt. Irgendwie, als wenn ich jahrelang diese Sache gesucht habe. Ganz komisch.
Wie viele Frauen im DMZ jährlich zum Islam konvertieren, kann Amina nicht sagen. Das sei ganz unterschiedlich. Mal kämen etwa 15 Frauen in die Konvertitinnengruppe. Mal gäbe es gar keine. Das DMZ führt keine Statistik. Auch offizielle Zahlen kennt sie nicht. Übertritte zum Islam werden nirgendwo dokumentiert. Fast genauso unklar ist, wer die Frauen sind, die zum Islam konvertieren. Waren sie vorher schon religiös? Kommen sie aus einer bestimmten sozialen Schicht? Haben sie ähnliche Interessen? Insgesamt sei die Forschung zu Konvertitinnen überschaubar, erklärt Sabrina Schmidt, Kommunikationswissenschaftlerin am Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa. Es gebe hierzu nur zwei größere Studien in Deutschland.
Und sie sagen im Grunde beide, dass es eine sehr, sehr vielfältige Glaubensgruppe ist, genauso vielfältig wie die muslimische Community in Deutschland ja auch. Und das, was sie tatsächlich auszeichnet, ist, dass sie versuchen, den Islam auf eine sehr pure, eben orthodoxe Art und Weise zu leben.
Auch bei Amina war die Veränderung einschneidend. Und sie vollzog sich rasant. Binnen weniger Wochen zog sie von Brandenburg nach Berlin, begann zu beten und Kopftuch zu tragen. Von Außenstehenden werden solche Wandlungen oft skeptisch beäugt. und gerade bei Musliminnen häufig als eine Form der Radikalisierung missverstanden.
Und man attestiert diesen Personen und insbesondere auch den Frauen, dass sie sich von den gesellschaftlichen Werten, die hier vermeintlich vorherrschend sind, abwenden wollen und dass damit möglicherweise auch so ein Islamisierungsgedanke einhergeht. Also dass man auch die vermeintlich anderen islamischen Werte hier etablieren möchte.
Amina kennt diese Art von Vorurteilen. Fast alle Frauen, die sie begleitet, haben Angst, von der eigenen Familie abgelehnt zu werden. Auch sie selbst hat das erlebt.
Mein Bruder spricht bis heute nicht mit mir. Ich bin 2004 konvertiert. Er sagt immer, ich bin ein Verräter. Ich weiß nicht, was es heißt. Aber ich kann es mir nur denken, ich habe mein Deutschsein verraten oder so.
Ich will ein Meer zwischen mir und meiner Vergangenheit, ein Meer zwischen mir und allem, was war.
Auf einer Reise binnen weniger Tage zum Islam zu konvertieren. Bei den meisten Frauen dauert diese Entscheidung länger. So auch bei Namika, die schon als Teenager konvertiert ist. Namika heißt im echten Leben anders. Aber unter diesem Pseudonym betreibt die 32-Jährige auf Instagram einen Kanal mit knapp 24.000 Followern. Dort erzählt sie aus ihrem Leben als Muslimin, angehende Hebamme und Frauenrechtsaktivistin.
Das Thema Hymen, weil wir einfach sehen, dass es da immer noch viel zu viel medizinisches und biologisches Unwissen gibt und basierend auf diesem Unwissen einfach immer noch zu viel Elend und Leid, Unrecht gegenüber Frauen.
Zum Thema Hymen hat sich Namika mit einer anderen Bloggerin zu einem Insta-Live verabredet. Einem Videogespräch, das auf Instagram live gestreamt wird. Es geht um Mythen rund um das sogenannte Jungfernhäutchen. Namika sitzt an einem kleinen Schreibtisch in ihrem Schlafzimmer. Vor sich ein Tablet, neben sich ein Ringlicht und ein Smartphone, mit dem sie sich selbst filmt. Weil ihr Aktivismus ihr Drohungen einbringt, bleibt sie im Internet lieber anonym. Auf Instagram trägt sie Gesichtsschleier, sonst tut sie das nicht. Namika ist es wichtig zu differenzieren. Die Fixierung auf die Jungfräulichkeit gäbe es in vielen konservativen Communities, aber eben auch bei Muslimen. Über Probleme wie diese öffentlich zu reden, ist für viele an sich schon ein Tabubruch. Doch Namika ist schon immer ihren eigenen Weg gegangen. Sie wuchs in Dresden auf, in einer klassisch ostdeutschen Familie, wie sie selbst sagt.
Und meine Mutter hat dann, als ich 6, 7 Jahre alt war, einen Algerier geheiratet, der Muslim war. Und wir haben einfach all die Jahre so gelebt, dass meine Mutter und meine Oma und so mit uns Kindern Weihnachten, Ostern und so gefeiert haben. Und mein Stiefvater saß halt daneben und er hat parallel dazu gebetet und hat dann gefastet im Monat Ramadan und so. Und naja, dann war das halt so eine friedliche Koexistenz in unserem Haushalt, was die Religion anbelangt.
Namika war inspiriert. Sie begann sich für Religion zu interessieren, über Hinduismus, Buddhismus, Christentum zu lesen, sogar über Okkultismus.
Und irgendwie habe ich für mich persönlich gemerkt, am meisten zieht mich der Islam an und das macht mir ein gutes Gefühl. Und ja, da habe ich mich dann mit 11 das erste Mal bewusst Muslima genannt.
Dem Klischee nach ist es oft ein muslimischer Mann, der von seiner Frau die Konversion verlangt. Auf Amina, Namika und später auch Toya trifft das nicht zu. Der Wunsch, den Glauben auch mit einem Partner teilen zu können, kam bei ihnen erst später. Am Anfang standen andere Dinge, etwa mehr über den Islam zu lernen, regelmäßig zu beten, zu fasten. Mit 16 hatte Namika einen Traum. Von da an gehörte es für sie auch dazu, Kopftuch zu tragen. In Dresden, wo sie damals lebte.
Mindestens 7-mal am Tag, ich habe da mal so eine Statistik geführt, kamen irgendwelche Sprüche, dumme Blicke. Manchmal wurde ich auch angespuckt. Einmal wollte mich jemand erschlagen mitten am Hauptbahnhof und die Leute haben gelacht und nicht geholfen. Terroristenschlampe. Verpiss dich in dein Land. Naja, das war dann halt das, was ich von da an jeden Tag erleben musste.
Der öffentliche Raum wurde zum Feindesland. Die muslimische Community zum sicheren Hafen. Das Problem? Vertrauenswürdige Lernangebote fand sie dort kaum. Nicht in Dresden, nicht in den späten Nullerjahren und vor allem nicht auf Deutsch. Es war eine Zeit, in der in den meisten Moscheen noch in der Sprache des Heimatlandes gepredigt wurde. Auf Deutsch sprachen nur die, die möglichst viele neue Anhänger finden wollten. Salafisten. Die Journalistin Julia Gerlach war in dieser Zeit viel in salafistischen Moscheen unterwegs. Sie erinnert sich.
Und das war in der Zeit, wo ja auch sehr stark missioniert wurde. Und da gab es ja richtig so Treffen, wo dann ein, zwei, drei Leute auf der Bühne konvertiert sind. Da bin ich dann auch ein paar Mal gewesen. Das war schon beeindruckend. Das waren dann Leute, die entweder spontan oder ein paar Mal überlegt hatten, dann hingegangen sind und konvertiert sind. Und das gibt es, glaube ich, so nicht mehr.
Auch Namika lernte in solchen Kreisen. Bei Hardlinern, die zwar nicht direkt Gewalt predigten, aber die Welt in Gut und Böse unterteilten. In Muslime und Nicht-Muslime, in Rechtgläubige und Fehlgeleitete.
Das Schlimme ist, dass einem Stück für Stück aberzogen wird, kritisch zu hinterfragen. Und zwar die Leute, die vor einem sitzen. Also es wird ständig drauf rumgepocht, irgendwie, ja, schließt euch bloß keiner Sekte an und die sind falsch und die sind falsch und die sind falsch. Aber dass du jetzt die Person, die vor dir sitzt, hinterfragst, das ist eben oft nicht gewünscht.
Immer wieder gab es Momente, die Namika irritierten, manchmal schockierten. Zum Beispiel, wenn Prediger begannen, Juden oder Homosexuelle zu verunglimpfen. Wenn sie ihr erklärten, warum Männer über Frauen stünden. Doch sie blieb, bei allem Unbehagen, um überhaupt etwas zu lernen, sagt Namika. Aber auch, um nicht allein zu sein.
Man fühlt sich sehr einsam in Deutschland, man wird viel ausgegrenzt. Und dann ist man froh, überhaupt Anschluss an eine Gruppe zu haben und jemanden, der auch mal über die Dinge spricht, die einem passieren.
Als Jahre später der sogenannte Islamische Staat, der IS, entstand, waren einige ihrer Weggefährten für dessen Propaganda empfänglich. Für sie hingegen war die Terrormiliz der Anfang vom Ausstieg. Sie warnte ihre Freundin vor radikalen Predigern, meldete einige Leute dem Staatsschutz und brachte eine junge Frau in letzter Minute davon ab, nach Syrien auszureisen. Ein Online-Kurs im Ausland führte bei ihr zum Umdenken. Dort unterrichteten keine selbsternannten Scheichs, sondern echte Gelehrte mit Uni-Abschlüssen.
Und da kamen so viele Sachen zusammen, wo ich gemerkt habe, krass, vieles, was mir zum Beispiel als Konsens all die Jahre verkauft wurde in der Salafi-Szene, ist gar kein Konsens unter den weltweiten diversen Gelehrten. Das stimmt einfach gar nicht, ja? Somebody pray for me.
Ein früher Samstagmorgen in Berlin. Toya Zurkulen, selbst seit etwa 6 Jahren Muslimin, arbeitet als Producerin bei dem YouTube-Format Datteltäter. Sie steht in einer Umkleide in einem Kreuzberger Filmstudio. Vor ihr hängen an einer Kleiderstange bunte Outfits aus aller Welt. Die Datteltäter, eigentlich ein muslimisches Satireformat, drehen heute ein Fashion-Video.
Ganz ursprünglich war die Idee, dass wir so Kopftuchstile around the world machen. Also so tragen Mädels in Pakistan das Kopftuch, so tragen Mädels in Syrien das Kopftuch, in Gambia. Aber mittlerweile merkt man voll, dass wir in einer ganz neuen Generation leben, wo Identitäten einfach ein bisschen komplexer sind als einfach nur, du kommst aus dem Land, also ziehst du dich so an.
Es ist eine Flexibilität, die Toya auch selbst lebt. Auf ihrem Instagram-Kanal präsentiert sie sich mal mit langen Gewändern und locker gebundenem Kopftuch und mal im bauchfreien Top mit weiter Hose. Muslimin zu sein ist für sie auch eine Entscheidung für Hip-Hop, Underground und urbane Protestkultur.
Ich glaube darüber, dass eben die muslimische Community gerade schon so fast im Trend liegen, wenn man das so richtig böse mal so sagen kann, dass da natürlich Berührungspunkte dann entstehen. Also das ist auf jeden Fall so, dass da eine Faszination entsteht.
Allerdings, wem es nur um den Lifestyle geht, der bleibt vermutlich nicht lange dabei. Der hört nicht auf, Alkohol zu trinken, betet nicht 5-mal am Tag und nimmt für seine Entscheidung keine Konflikte in Kauf. Auch Toyas Familie tat sich schwer mit ihrem Weg. Auf YouTube findet sich ein Video, in dem sie mit ihrer Mutter sehr offen darüber spricht.
Das ist wie Fremdgehen.
Okay.
Ja, das ist es.
Wirklich?
Ja, und ich denke, ich spreche da einfach für alle Eltern,
ganz ehrlich, man fragt sich, wenn man jetzt erfährt von dem Mann, der geht fremd, fragt man sich, hä? Was hat ihm gefehlt? Und was hat sie, was ich nicht hab? Und so fragt man hier auch. Was hat ihr gefehlt? Warum? Was hat diese Religion, was unsere Religion nicht hat?
Toya ist in einer Kleinstadt in Hessen aufgewachsen. Die Familie katholisch, in der Kirche aktiv. Religion hat immer eine Rolle gespielt. Aber mit dem Glauben der Eltern konnte Toya nicht viel anfangen. Zum Islam kam sie über den Hip-Hop. Schon als Teenager tanzte sie auf Wettbewerben und traf dabei Menschen, für die Rap und Spiritualität kein Widerspruch waren.
Und das war für mich tatsächlich sehr besonders, weil ich das so nicht kannte. Also von anderen Freunden oder auch von der Schulzeit, wenn du da irgendwie feiern gegangen bist, hat das immer was mit Alkohol zu tun gehabt, auf jeden Fall. Und genau da einfach nochmal zu sehen, ah krass, es gibt wirklich Leute, die leben das anders und die haben trotzdem eine gute Zeit und haben vielleicht sogar auch noch Connections, die ein bisschen tiefer gehen, weil man sich eben viel mehr auf sein Gegenüber konzentriert, dann eben an solchen Abenden, wo man irgendwie zusammen weg ist.
Für Toya hieß die Entscheidung für den Islam aber auch, in eine Community zu kommen, in der viele nicht dieselben Privilegien haben wie sie. In der ihre Freunde öfter von der Polizei kontrolliert werden, seltener eine Wohnung finden und bis zu 10-mal so viele Bewerbungen schreiben müssen. In der ein gläubiger Lifestyle und der Kampf gegen Rassismus Hand in Hand gehen. Womöglich ist es genau dieses Engagement, das den Islam für politisch denkende junge Menschen heute attraktiv macht, sagt die Journalistin und Islamwissenschaftlerin Julia Gerlach.
Und es gibt halt die Möglichkeit, dazuzugehören. Weil wenn ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber als weiße Deutsche aus gutbürgerlichem Haus was gegen Rassismus, gegen Schwarze machen will, dann kann ich nicht da beitreten quasi. Aber als Muslim kann ich dazugehören.
Mit dem Gedanken, Kopftuch zu tragen, spielt Toya immer mal wieder. Aber sie lässt sich Zeit. Denn sie will sicher gehen, dass es wirklich ihre eigene Entscheidung ist. Und dass es zu ihr passt.
Ich fand das total schwierig, da eine eigene Identität zu finden und finde es auch immer noch schwierig. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, der irgendwie nie so abgeschlossen ist.
Und der immer weitergeht. Toya sitzt in ihrem Büro und holt ein dickes Buch hervor. Es ist ein Bildband mit traditionellen deutschen Trachten. Auf fast allen Bildern tragen die Frauen lange Kleider und Kopfbedeckungen. Hütchen, Mützen, Bommeln, Kappen, Tücher. In bunten Farben und aufwendigen Verzierungen.
Also einfach die Stoffe, ne? Das ist einfach krass. Das ist halt einfach sowas, also wie crazy. Das ist halt einfach deutsch.
Ganz offenbar war es lange auch gute deutsche Tradition, den Kopf zu bedecken. Nur eben eine, die jetzt in Vergessenheit geraten ist. Wohl auch deshalb, weil das Kopftuch heute für all das steht, was man selbst nicht mehr sein will. Religiös, unterdrückt, fremd. Vielleicht sind es gerade Frauen wie Toya, Amina oder Namika, die an diesem einfachen Weltbild etwas ändern können. Die Nähe spüren, wo andere nur Fremdheit sehen. Und die dadurch Brücken schlagen.
Einfach dadurch, dass ich so in diesen migrantischen Communities drin war, hat das bei mir auch noch mal ein Interesse für meine Kultur voll geweckt. Was ist denn da das Deutsche? Was ist denn da das Schöne? Ne? Gerade wenn du dann auch Freunde hast, die ihre Identität so cool neu definieren und dann mit Stoffen arbeiten, mit Stickereien arbeiten, mit Kopfbedeckungen, mit Schmuck und da wirklich so einen ganz neuen Style schaffen. Ich finde das so schön und so inspirierend. Da passiert gerade was ganz Neues, worauf sehr lange niemand geachtet hat.
Sie hörten die Alman-Musliminnen. Warum Frauen zum Islam konvertieren. Eine Sendung von Julia Ley. Es sprach Jonas Beck. Technik Christoph Maria Münch und Malte Wiegert. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2023.